Ich möchte die Predigt mit einem kurzen Gebet beginnen. Geliebter Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir vor deinem Thron mutig. Herr, mit was für einem Mut kommen wir vor dir, dem Heiligen, dem Großen, dem Gerechten, dem Barmherzigen, dem Geliebten. Wir kommen zu dir, Herr, mit all unserem Zweifel, mit unserer Not, mit unserem Versagen, mit all den schönen Erinnerungen und Wünschen, wie auch den verzweifelten und schuldigen Erinnerungen. Herr, wir kommen zu dir so, wie wir sind, weil wir von dir geliebt sind, so wie wir sind. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen und unsere Ohren öffnest, dass wir hören lernen, wie Jünger es tun. Du hast verheißen, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Als Tom vor einiger Zeit mich angefragt hatte nach einem Predigtthema für diesen Sonntag, da habe ich sehr lange überlegt. Anders als im Unterricht an der Hochschule, was jede Woche immer wiederholt wird und wenn man in der einen Unterrichtseinheit etwas verpasst hat oder was falsch gesagt hat, dann kann man es in der nächsten Woche korrigieren und nochmal zurückrudern oder nochmal vertiefen. Und es ist ja nicht so, dass man jeden Sonntag die Möglichkeit hat, hier in dieser Gemeinde zu predigen. Und ich habe lange nachgedacht und es war ja mit Umzug verbunden. Ich hatte im Sommer noch Denguefieber und das hat mich ziemlich mitgenommen. Und ich hatte gedacht, es wird stressig, vielleicht nehme ich einfach ein Thema, was ich schon mal gehalten habe, was mir auch wichtig ist und was ich schon vorbereitet habe und halte die Predigt. Und dann habe ich mich dagegen entschieden, habe gesagt, nein, du machst jetzt in dieser Gemeinde ein Thema, das vielleicht noch nicht so ganz ausgegoren ist, aber das dir am Herzen wirklich ganz arg am Herzen liegt und was für mich persönlich wahrscheinlich das wichtigste Thema ist, was ich einer Gemeinde, in der ich vielleicht jetzt nur einmal predigen werde können, vielleicht in den nächsten Jahren, was ich mitgeben möchte. Unter anderem liegt es auch darin, und ich versuche es mal so nüchtern wie möglich zu sagen, dass mir sehr viel an Ihrer Gemeinde liegt, liebe Brüder und Schwestern. Ich freue mich ganz arg, dass es Sie gibt, dass Sie diese Gemeinde haben, dass Sie ein Gesicht auch der LGV, dem Liebenzeller Gemeinschaftsverband, geben. Und ich denke, dass nicht nur ich, sondern viele so denken, dass sie ein Stück weit die LGV in das 21. Jahrhundert mit hineinführen werden, dass ihre Gemeinde das Potenzial hat, wirklich eine, wenn ich so sagen darf, Vorzeigegemeinde zu werden. Und ich weiß nie, wenn man sowas sagt, ob das eher ein Segen oder ein Fluch ist, wenn man so eine Gemeinde, ja, auch wie eine Person immer, aber es ist so, das ist etwas, was ich empfinde und ich freue mich, als ich gehört habe, sie bauen, nicht wegen dem Bau an sich, aber das als eine Gemeinde unserer Liebenzeller Gemeinschaft, die in die nächsten Generationen und Jahre hineingeht, ganz an der Front und es als ein Zugpferd nach vorne bringt. Deswegen ist es mir eigentlich so arg wichtig, ein Herzensanliegen, Ihnen das mitzugeben, was ich als überlebensnotwendig finde. Wissen Sie, weil die Kirchengeschichte lehrt uns eines. In den letzten 2000 Jahren hat es großartige Gemeinden wie sie gegeben. Sie hat es in Korea gegeben und wenn man noch mehr zurückgeht, hat es in die sieben Sendschreiben, es hat großartige Gemeinden gegeben. Aber wie wir alle wissen, gibt es viele dieser Gemeinden nicht mehr. Und auch heute kämpfen viele Gemeinden, die wir gedacht haben, die wachsen und blühen und sind eine Festung in dieser evangelikalen Landschaft, wo wir dann auf einmal hören, oh, eine Spaltung, da zerstreitet sich die Gemeinde und verliert damit jegliche Strahlkraft, die eigentlich, wo die Gemeinde eigentlich berufen war, diese Strahlkraft auszustrahlen. Und sie strahlen sie aus. Und gerade deswegen, weil mir die Sache Jesu Christi, weil mir das Evangelium so wichtig ist, möchte ich mit Ihnen dieses Thema gemeinsam teilen, mit Ihnen gemeinsam das durchdenken und auch, wenn der Geist Gottes uns so das schenkt, auch hier im Herzen das weiterhin bewegen. Ich habe ein laminiertes Blättchen hier von der Christusbruderschaft Selbitz, das irgendwann mal auf einer Tagung auf meinem Bettkissen lag, in meinem Gästezimmer, und ich habe es gesehen. Und der Tom hat es ja vorher gesagt, das Leben in den letzten, sagen wir mal, 18 Jahren, aber ganz besonders noch in den letzten, sagen wir mal, 8 Jahren, hat mich an meine Grenzen und darüber hinaus geführt, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte 3 Kinder, alle noch jung. Mein Mann hatte eine 100%-Stelle, ich hatte eine 100%-Stelle. Hatte noch viele Dienste auswärts, es wurden immer mehr. Und ich hatte manchmal das Gefühl, du bist so auf einem Laufband des Lebens. Und dafür sind wir eigentlich nicht geschaffen. Und dieses Laufband gibt dir keinen Moment, wo du innehalten kannst und sagen kannst, wo pocht mein Herz? Was ist es wert? Wofür ist es wert zu sterben und zu leben? Also diese wesentlichen existenziellen Fragen gerieten immer mehr in den Hintergrund und es ging immer mehr in die Richtung, was ich Ihnen vorher auch gesagt habe. Soll ich einfach eine Predigt jetzt von woanders nochmal nehmen und hier nochmal ein bisschen anders Fleisch dazu setzen? So. Das, was meine Vorgänger mich auch gewarnt hatten. Und dann habe ich diesen Vers gelesen aus Jesaja 50,4 und da steht, der Herr, er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Und als ich diesen Vers gelesen habe, habe ich, warum auch immer, instinktiv gemerkt, in dieser Zeit, in dieser Lebensphase, wo so viel alles hoch und runter geht, ich brauche einen Anker. Und wenn ich dann treibe in eine Richtung, die nicht gut ist, dann habe ich diesen Anker. Und dieser Anker hält mich, dass es in einem gewissen Radius geschieht, dass ich nicht ganz woanders abtreibe und ganz woanders lande, wo ich eigentlich nicht landen wollte, weil ich nicht den Raum habe, immer wieder innezuhalten und zu reflektieren. Und da war es dieser Satz, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Und das ist für beide Seiten, für diejenigen, die verkündigen und die Lehren, die etwas sagen müssen, wie auch für diejenigen, die hören. Das variiert immer von Situation zu Situation, aber wir alle gehören dazu. Wir sagen, wir haben eine Botschaft, die wir aussprechen und wir haben eine Botschaft, die wir auch hören. Und dass wir hier hören lernen, wie ein Jünger es tut. Und was hier ja ohne große Interpretation deutlich wird, die Bibel unterscheidet hier ganz offensichtlich 2 Arten von Hören. Es gibt das eine ganz normale Hören, was jeder Mensch mit dem Sinnesorgan, man hört und dann ist es auch gut, wie wir sie alle kennen, dieses Hören. Und dann gibt es offensichtlich noch ein anderes Hören, nämlich das Hören eines Jüngers. Die Bibel unterscheidet hier, sonst würde sie nicht das sagen. Er weckt mir das Ohr jeden Morgen, dass ich höre, und Sie hören gerade, und ich höre es auch, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Und Sie und ich, wir beide müssen uns fragen, was ist das? Was macht den Unterschied aus? Von Menschen, die einfach hören und von Menschen, die das Gleiche hören, aber es wie ein Jünger hören. Die Frage ist, was ist das Kennzeichen so eines Hörens? Das erste Hören tun wir alle. Was ist dieses zweite Hören, von dem die Bibel spricht? Ein Hören, wie ein Jünger es tut. Und für mich ist diese Frage nicht eine rhetorische, theologische Frage, es ist für mich eine Überlebensfrage, eine Berufungsfrage. Habe ich etwas zu sagen nach 8 Jahren Predigt- und Vortragstätigkeit? Habe ich meinen Studenten was zu sagen? Habe ich einer Gemeinde was zu sagen? Was habe ich zu sagen, wenn ich nicht höre, wie ein Jünger hört? hören, wie ein Jünger hört, um diese Frage zu beantworten, was ist das Kennzeichen? Wer ist denn ein Mensch, der wie ein Jünger hört? Liegt die Frage auf der Hand, was ist ein Jünger? Was kennzeichnet ein Jünger aus? Was zunächst mal, wenn wir diesen Text direkt angehen, Jesaja 50,4, auffällt, ist, dass der Prophet Jesaja dieses zweite Hören, dieses besondere Hören, mit Gott direkt in Verbindung bringt. Er sagt, Gott weckt mich alle Morgen. Er weckt und öffnet mein Ohr. Also nicht diesen Sinnesorgan, was mir alles hören, sondern er, Gott, weckt mich alle Morgen, Morgen bei Morgen im Hebräischen, Wiederholung. Jeden Morgen weckt er unser Ohr. Stir up nennt man das, vielleicht das geistliche Ohr, das Herzen so. Er weckt uns jeden Morgen, dass wir hören, wie ein Jünger hört. Also das erste Merkmal, das erste Kennzeichen ist, dass Jesaja dieses Hören, wie ein Jünger hört, direkt verbindet mit diesem Gott, in einer Beziehung stellt. Er weckt uns jeden Morgen und er macht, dass wir hören lernen, wie ein Jünger es hört. Die Beziehung zwischen Meister und Jünger wird hier als eine Grundlage dargestellt für dieses Hören, wie ein Jünger hört. Und auf dieser Grundlage sehen wir im Neuen Testament mal nach, was macht denn ein Jünger aus? Wir müssen ja wissen, was ist das Kennzeichen eines Jüngers, um zu hören, wie ein Jünger es tut. Und da ist es interessant, wenn wir über Jüngergeschichten nachdenken, dann gehen wir natürlich fast direkt zum Neuen Testament, Jünger Jesu Geschichten in den Evangelien, davon gibt es sehr viele. Und die Zeit erlaubt nicht, jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber es liegt sehr nahe, dort nach den Antworten zu suchen. Und ich möchte nur aus ein paar Erzählungen von den Jüngern Jesu uns vor Augen stellen, Gesamtrichtung, Tendenz, was die Kennzeichen eines Jüngers sind. Eines Jüngers Jesu sind. Und wenn wir diese Geschichten mal durchgehen, können wir, glaube ich, schon mal wenigstens sagen, was ein Jünger auf jeden Fall nicht ist. Und ich möchte zuerst mit den Negierungen anfangen, damit wir das ein bisschen einengen können, wo wir stehen. Was ist ein Jünger auf jeden Fall nicht? Ein Jünger Jesu. Das Kennzeichen eines Jüngers ist nicht, dass er immer alles versteht. Die 12 Jünger, es gibt viele Geschichten und es ist ein Trost für unsere Studierenden, die verstehen nicht immer alles. Die hocken da und denken, ja, wir kennen alle die Geschichte, wo Petrus die Leidensankündigung, er war nicht der Einzige, der hatte nur halt einen großen Mund und hat schnell geredet und hat es auf den Deckel bekommen, aber die anderen Jünger haben es auch nicht verstanden. Diese Leidensankündigung, die ja eigentlich in der Bibel, im Alten Testament, Jesaja 53, so offensichtlich da ist, konnte, und Jesus, ihr Meister, es gesagt hat, und das ist das erste Hören. Man hört, aber nicht wie ein Jünger. Ich werde auferstehen. Der Messias wird leiden. Und das sehe ich manchmal auch bei Studierenden. Nicht bei unseren IHL-Studierenden natürlich, aber bei manchen anderen, ja? Hören, nicht wie ein Jünger hört. Man hört alles genau, die Worte, aber es ist nicht das Jüngerherz, Jüngerohr. Das heißt, ein Kennzeichen des Jüngers von Jesus war nicht, dass er alles verstanden hat. Petrus hat es nicht verstanden und Jakobus und Johannes, diese Donnersöhne, haben gesagt, oh, sollen wir hier Feuer vom Himmel runterkommen lassen, als ein Samariterdorf sie nicht aufnehmen wollte. Und Jesus schalt sie. Und daran merken wir, die Jünger haben es nicht ganz verstanden. Also ein Kennzeichen, wichtiges Kennzeichen eines Jüngers von Jesus ist, dass er nicht immer alles versteht, was Jesus sagt oder was er meint. Ein zweites interessantes Kennzeichen eines Jüngers ist auch nicht, dass er immer ohne Zweifel und ohne Furcht voller Gewissheit alles glaubt. Hören Sie mir gut zu. Das Kennzeichen eines Jüngers ist nicht, dass er alles versteht. Zweitens, es ist auch nicht, dass er immer glaubt und immer mit voller Gewissheit nach vorne geht und nie Angst verspürt, nie Zweifel hat, nie Sorgen hat. Die Jünger hatten ständig, reicht das Brot, haben wir ihn vielleicht missverstanden, hätten wir doch Brot kaufen sollen. Im Sturm, Jesus ist mit ihnen da, wir ertrinken. Und Jesus sagt ja ganz eindeutig, ihr Kleingläubigen. Es gehört nicht zum Kennzeichen eines Jüngers, dass man immer voller Glaubensgewissheit, Siegesgewissheit, ohne Furcht und Sorgen und Kummer und Zweifeln sein Leben mit Jesus lebt. Zweites Kennzeichen. Und noch ein weiteres Kennzeichen der Jünger Jesu war, dass der Jünger alles kann. Wir sehen es in der Geschichte von Markus 9, stellvertretend sehr deutlich, wo der Vater von diesem einen Kind, das mit dem stummen Geist besessen war, gehen sie zu den Jüngern und die Jünger schaffen es nicht. Und ich glaube, da können wir uns gut identifizieren. Wir schaffen das nicht, den Geist auszutreiben und da kommt auch nichts Großes auf einmal. Und dann geht der Vater, deswegen geht der Vater zu Jesus und sagt, deine Jünger haben es nicht geschafft. Deine Jünger haben es nicht geschafft. Ein Kennzeichen, dass der Jünger nicht alles schaffen muss und kann. Und die Jünger fragen dann auch, warum haben wir es nicht schaffen können? Warum ist es bei uns nicht, warum hat es da nicht geklappt? Und dann sagt Jesus, diese Art kann nur durch Beten und Fasten ausgehen. Und trotzdem stehen wir da vor dieser Tatsache, dass ein Jünger nicht dadurch gekennzeichnet ist, dass er alles schafft. Und wenn wir jetzt mal diesen mit den Negationen aufhören, also das, was ich Ihnen gesagt habe, das ist auf jeden Fall mal klar von den Geschichten aus den Evangelien, was der Jünger nicht ist, was ein Kennzeichen der Jünger nicht war und auch bis heute nicht ist. Was ist dann aber ein Kennzeichen? Gibt es ein, in Englisch würden wir sagen Common Denominator, gibt es ein Überlappungsfang und wie klein er auch sein mag, gibt es eine Sache, wo man sagen kann, das ist es. Es gibt viele kleine Gedanken, aber was ist wirklich im Kern eines Jünger-Daseins? Und ich stelle hier eine These auf und Sie können, ich bin sehr offen für Korrekturen, wenn Sie es anhand der Bibel nachher beim Mittagessen machen. Ich meine es ernst, also wie gesagt, irren kann man sich immer. Aber meine These lautet, und ich sehe das und ich möchte das begründen mit einer Geschichte, die Ihnen auch sehr gut bekannt ist, die Geschichte von der Verklärung Jesu. Ja, das kennen wir in Markus 9, wo Jesus Petrus, Jakobus, Johannes aussondert, beiseite nimmt und mit ihnen dann auf diese Taboshöhen geht. Und ich lese Ihnen das kurz vor aus Markus 9, die Verse 2 bis 8. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus Petrus und Jakobus und Johannes mit, seine Jünger, und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet, verklärt. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, so wie kein Bleicher auf der Erde weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose und sie unterredeten sich mit Jesus. Also Elia für die Propheten, Mose für die Mosebücher, ja, die Tora. Diese zwei großen Gestalten des Alten Testaments erscheinen bam, bam neben Jesus und unterhält sich mit ihnen. Und Petrus begann und sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Guckt dazu Elia und Mose und denkt, es ist gut, dass wir hier sind, wir drei Jünger ausgesondert. Wir wollen drei Hütten machen. Drei. Drei Hütten machen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. Ist doch schön, er wusste auch nicht, was er sagen sollte. Hat also einfach, wie immer, ganz schnell gesagt, ja, wir bauen eine Hütte. 1, 2, 3. Dir eine, Mose eine, Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren alle drei voller Furcht. Es taucht ja nicht jeden Tag aus der Vergangenheit 2 tote Gestalten auf und sichtbar vor ihnen. Und es kam eine Wolke, die sie überschattete und eine Stimme kam aus der Wolke. Dieser ist, wir reden von Stimme und wir reden von Hören, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Nehmen Sie es für sich. Nehmen Sie es für Ihre Gemeinde. Tom hat vorher gesagt, die Stimme Gottes hören. Redet er? Ja, er redet. Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Nicht Mose, nicht Elia. Damit negiert er kein einziges Wort aus dem Alten Testament. Aber er macht eine deutliche Gewichtung. Unmissverständlich. Begleitet von dieser ganzen Verklärung. Ihn hört. Und plötzlich, und das ist der wichtigste Satz meines Erachtens der ganzen Verklärungsgeschichte, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr bei sich außer Jesus allein. Und meine These ist, das Kennzeichen eines Jüngers ist nicht, dass er alles versteht, dass er ohne Furcht und Zweifel lebt, dass er alles schafft, dass alles kann, Dämonen austreibt und Wunder tut. Das ist nicht das primäre Kennzeichen, sondern das primäre Kennzeichen eines Jüngers, sie und mich, das betrifft uns, ist, dass dieser Jünger niemand anders sieht als Jesus allein. Und was auf eine Person individuell münzt, gilt auch für eine ganze Gemeinde, als ein Ganzes. Dass ein Jünger niemand mehr sieht als Jesus allein. Und ich möchte diese etwas abstrakte Aussage vielleicht für manche versuchen, mit einer persönlichen Erzählung aus meinem Leben etwas mehr zu verdeutlichen. Auch wenn es nicht 100% passt, aber es war ein Moment, wo ich, sagen wir mal, das Gefühl hatte, ich bin beim Jüngerdasein angelangt. Und es war so, dass ich ungefähr seit 8 Jahren, ich glaube, als ich 2011 zur Professur berufen wurde und dann aus Mikronesien, aus unserer Missionarszeit dann zurückkam, fing mit meiner Unterrichtstätigkeit auch so meine Vortrags- und Predigerstätigkeit an. Und ich habe mich gefragt, was war denn der Auftakt? Was war denn so, weil das war davor nicht, als ich Tom unterrichtet habe, hat mich niemand gerufen. War überhaupt nicht, also war nicht groß mit Vortrag oder Predigt, natürlich auch, war ich auch sehr viel jünger da, aber es ist ganz interessant, dass ich mich frage, eigentlich war das ja nie mein Ziel. Ich bin Vollblut-Lehrerin, ich liebe meinen Unterrichtssaal, meine Studierenden und da bin ich vollkommen glücklich. Und dann habe ich mich gefragt, wann hat es denn eigentlich angefangen, was war der Auftakt zu dieser ganzen Predigt- und Vortragstätigkeit, die immer mehr jetzt so zugenommen hat. Und es war interessanterweise EC, ich weiß nicht, ob manche das noch kennen, TOC, Teenager-Oster, Kurzbibelschule, genau. Und da hatte ich einen Vortrag und dann, weil es einigermaßen gelungen war, hat mich dann der EC im nächsten Jahr zu Okubishu, auch das erste Mal, dass ich da war, Osterkurzbibelschule eingeladen. Und ich erinnere mich, das waren, glaube ich, 4 oder 3 Abende. Und es war der erste Abend, ich hatte mich super vorbereitet und habe genialen Abend hingelegt. Das war wirklich so, dass ich in den Augen der Maximum Motivierten, wurde mir damals gesagt, aus den ganzen evangelikalen Szene, sind alles so ganz stolze Jugendleiter, die ganze Karriereleiter hinter sich haben, die saßen da. Und es war Wahnsinn, es war super. Bam, es hat gesessen und bis in die Nacht haben wir geredet und diskutiert und war super. Dann gehe ich in mein Zimmer, wo mein Mann liebevoll auf mich gewartet hat und setze mich hin und gucke das Programm an und denke, ich sage mal jetzt ein netteres Wort als Scheiße, aber ich sage, Kacke. Das sind noch 3 Abende. Und nicht nur Abende. Es fängt schon morgens an, vormittags, ich habe gesagt, Maximum Motivierte. Bibelarbeiten nicht nur einmal am Tag, sondern morgens, mittags, abends. Ich habe gesagt, nachgezählt, morgens, mittags, abends, morgens, mittags. Noch 6 bis 8 Bibelarbeiten. Und ich hatte das Gefühl, ich habe alles mein Pulver schon am ersten Abend verschossen, weil ich es so gelingen lassen wollte. Und dann habe ich gedacht, was sage ich? Ich habe nichts mehr, was ich sagen soll. Alles, was ich vorbereitet habe, ist jetzt an diesem ersten Abend schon alles verschossen. Und ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich habe eine richtige Panikattacke bekommen. Und ich habe zu Manuel wirklich gesagt, Manuel, pack die Koffer, wir verschwinden jetzt. Ist mir völlig egal, ob der EC mich wieder einlädt oder nicht. Was habe ich zu verlieren? Ich habe meinen Job, niemand kündigt mich. Ne? Ich habe zu Manuel gesagt, pack die Koffer. Wir gehen jetzt um 1 Uhr morgens ins Auto und weg. Und wenn, das nennt man Panik, irrational. Ich habe gepanikt und habe gesagt, ich kann nicht, ich kann nicht. Und ich bin es auch nicht gewohnt. Und dann kam ein Moment und dann hat mein Mann, nein, wir packen nicht und gehen. Du schläfst jetzt einmal und wir beten dann gemeinsam. Ich konnte nicht schlafen, nach 3 Stunden, um 3:30 Uhr morgens bin ich dann in die Kapelle rein, in Dobel. Das war in Dobel, Okubishu, und bin in diese kleine Kapelle und habe die Tür zugemacht um 3:30 Uhr morgens und habe mich auf die Knie gesetzt und habe zu Gott gesagt, wenn du mich als Predigerin oder als in meiner Vorträge, wenn das ein Weg sein soll für mich, dann ist jetzt der Punkt, ein Gunpoint, entweder bestätigst du es, oder ich gehe. Oder das war's. Ich bin vollkommen zufrieden als Dozentin, ich brauche das nicht, diese ganzen Vorträge und Predigen. Aber wenn, dann muss es jetzt bestätigt werden. Und ich saß in der Kapelle auf meinen Knien um 3:30 morgens und habe mich, was ich sonst niemals so machen würde, habe mich so auf den Boden gelegt und meine Hände nach vorne gestreckt. Und jetzt kommt das, worauf ich eigentlich hinaus will. Mein Charakter ist eigentlich so, es war schon immer so. Wenn ich in so einer Position bin, dann suche ich zwar Gottes Gegenwart und seine Antwort, aber ein Teil meines Gehirns sagt, schön, dass ich hier allein mit Gott bin, aber eigentlich wäre es ja auch nett, wenn jetzt ganz zufällig Volker Gekle oder ein paar Studierende mal ganz zufällig die Tür aufmachen würden und sie sehen ihre Dozentin, wie sie da liegt, um 3:30 morgens, ja, und beten. Da habe ich gesagt, boah, das ist toll. Und normalerweise denke ich, ach, wie schön wäre es eigentlich, wenn jetzt jemand so reinkommen würde und dann ich dann so, oh, entschuldige. Ja, aber eigentlich sehr, das ist so mein Charakter, auch wenn ich jetzt nicht stolz drauf bin. Aber an diesem Morgen 3:30 habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gesagt, Herr, lass niemand reinkommen. Und es war ein ehrliches Gebet. Lass niemand reinkommen. Das ist zwischen dir und mir. Du und ich. Ich brauche eine Antwort, sonst bin ich weg mit dem Auto. Du und ich, mein Meister und ich, wir allein im Verborgenen. Kein Volker Gekle, keine Studierende. Ich will, dass mich niemand sieht. Ich will nur dich. Warum? Weil es existenziell war. Weil es um alles oder nichts ging. Und ich habe in diesem Moment zum ersten Mal tatsächlich gemerkt, was es heißt, Jünger zu sein. Niemand anderes zählt, nur mein Meister, Jesus Christus und ich. Und ich, die eine Antwort von diesem Meister brauche und möchte. Diese Abhängigkeit von Gott allein, kein anderer, kein Mose, kein Elia, nur Jesus Christus. Das ist der Kern des Jüngerdaseins. Wenn wir hören lernen wollen, wie ein Jünger es tut, dann ist das Kennzeichen, nach dem wir suchen müssen. Sie und Gott. Nur ich und Jesus Christus. Sonst niemand, sonst nichts. Nur das, in der reinen Abhängigkeit von Gott allein. Die zweite Frage, und damit komme ich auch zum zweiten und letzten Teil, ist, wenn wir jetzt in dem ersten Teil uns gefragt haben, was ist das Kennzeichen eines Jüngers? Wie hört ein Jünger? Was macht es aus? Dann ist die zweite Frage genauso wichtig. Und die zweite Frage lautet, wie wirkt sich denn so ein Hören, wie ein Jünger hört, aus? In meinem eigenen privaten Leben, aber auch als Gemeinde. Was ist die Auswirkung eines Menschen, der hört, wie ein Jünger hört? Und ich möchte hier zwei Dinge ansprechen. Wenn wir theologisch arbeiten, und das ist mein Beruf, wenn wir ein theologisches Thema durchgehen, dann gibt es zwei Fragenkomplexe, die wir anschauen müssen. Die erste Frage ist alles, was wir kennen, nämlich, ist es richtig oder falsch? Ist eine Aussage, die ein Student trifft oder eine Aussage, die ich treffe, ist es richtig oder falsch nach biblischen Standards? Die zweite Frage, die mindestens genauso wichtig ist, ist die Frage nach der Gewichtung. Was für ein Gewicht tun wir auf dieses theologische Thema? Was für eine Gewichtung hat es in meinem Glauben, in meinem Leben? Und ich finde es interessant, ich komme aus Korea, wo viele, viele Gemeinden, große Gemeinden, dynamische Gemeinden, missionarische Gemeinden existieren und existiert haben, verschwunden sind, wieder auferstanden sind und so weiter. Und es ist interessant, dass Gemeinden ganz häufig nicht auseinanderfallen, liebe Brüder und Schwestern, Zentrum am Kreisel, dass Gemeinden nicht zerstört werden und auseinanderfallen, weil sie in der ersten Frage scheitern. Ich glaube, es gibt kaum eine Gruppe in diesen evangelikalen Szenen, die so bibelfest sind wie Sie und ich. Die so genau wissen, was ist richtig oder was ist falsch. Es ist falsch, das zu machen, es ist richtig, das zu machen. Die Frage nach der Richtigkeit und Falschheit eines theologischen Themas, das ist selten, selten der Grund, weshalb eine Gemeinde auseinanderbricht. Wissen Sie, woran Gemeinden scheitern? Und Sie haben viel zu verlieren. Hören Sie gut zu. Die Gemeinden scheitern an der zweiten Frage, an der Gewichtung. An der Gewichtung. Ich möchte Ihnen ein kurzes Beispiel nennen. Seitdem ich Vorträge und Predigen mache, erreichen mich auch immer wieder persönliche Anrufe oder Briefe von verschiedenen Gläubigen aus ganz Süddeutschland. Und ein Anruf, eine Korrespondenz hat mich besonders bewegt, weil es über die Trinitätslehre ging. Und es war so, dass es eine blühende Gemeinde war, eine wahnsinnig großartige Gemeinde, und es war einer der besten Mitarbeiter, der diese Frage gestellt hat. Ein Mitarbeiter, der hunderte von jungen Kindern und Studierenden und so geprägt hat, über Jahre hinweg. Und er hat sich an der Trinitätsfrage festgebissen und hat mir eben Briefe geschrieben und so, wo er gesagt hat, ja, gucken Sie doch mal, Sie sind doch Exegetin, gucken Sie doch mal bitte die Stellen an. Da ist es doch ganz eindeutig, dass Jesus Christus nicht Gott sein kann. Und ich sage es Ihnen, und das mute ich Ihrer Gemeinde zu, was ich vielleicht sonst den Studierenden eher zumuten würde, aber das vertraue ich darauf. Es gibt Stellen in der Bibel, die die Trinitätslehre ein bisschen schwierig erscheinen lassen. Nicht? Ein Dogma, das ich absolut bejahe. Aber in der Bibel gibt es Stellen wie, von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, weder die Engel im Himmel noch der Sohn, sondern nur der Vater. Eine Stelle, die der Bruder mir sofort gesagt hat. Oder am Ende, wenn Jesus das Reich dem Vater und Gott übergibt, wenn er alle Herrschaft und Gewalt und Macht dem Vater übergibt. Auch eine Stelle, und man kann tatsächlich fragen, wie soll da denn die Trinitätslehre zusammenkommen? Es gibt auch andere Stellen, die die Trinität sehr viel fördern. Was ich jetzt Ihnen sagen möchte, ist keine Predigt über die Trinität. Was ich aber diesem Bruder geantwortet habe, und die Gemeinde hat sich gespalten, und der Bruder, der einer der besten Mitarbeiter war, hat sich zurückgezogen. Auf beiden Seiten gab es ungute Reaktionen. Was ich aber ihm gesagt habe und auch Ihnen sagen möchte, und das ist nur ein Beispiel, das kann man mit allen anderen Themen außer Jesus Christus durchziehen. Ich habe ihm gesagt, Bruder sowieso, es kann sein, dass wir mal vor Gott stehen und Gott sagt, wie kommt ihr auf das Trinitätsdogma? Es kann sein, dass sie wirklich richtig liegen. Vielleicht ist die Trinitätslehre in der Beziehung richtig, aber in der Machtfrage, vielleicht gibt es da noch einen Unterschied. Es kann sein, dass wir alle Stückwissen haben. Ich werde nicht das Dogma verteidigen. Die Bibel hat beides. Aber wissen Sie, was wichtig ist und was entscheidend ist? Dass Thomas, Jesus sagt zu ihm, was sagt er nach der Auferstehung? Mein Herr und mein Gott. Und das ist eine ganz klare Ansage. Und noch wichtiger, wissen Sie, lieber Buddha, noch wichtiger als dieses Bekenntnis ist eines. Gucken Sie auf die Reaktion Jesu. Hat er Schaum im Mund und sagt, du Satan, ich bin doch nicht Gott. Ich bin nur der Sohn, du kannst mich doch nicht mein Herr und mein Gott nennen. Ein offensichtliches Gottesbekenntnis. Reagiert Jesus so? Was machen Sie damit? Es kann sein, dass Ihre Aussagen nicht ganz falsch sind. Aber was für eine Gewichtung tun Sie auf diese theologische Frage? Und das kann ich genauso mit der Tauffrage. Die christliche Geschichte, die Kirchengeschichte ist voller tragischer Geschichten wegen dieser einen Tauffrage. Haben Sie Jesus über die Tauffrage diskutieren hören? Haben Sie Paulus? Paulus sagt ja nochmal in der anderen Richtung, gut, dass ich nicht so viele getauft habe bei euch. Wie kommt es, dass eine ganze Christenheit wegen einer Tauffrage bis heute auseinandergeht, nicht Zeugnis der Einheit ist, sondern auch noch die Baptisten ermordet und dann die wieder auferstehen? Wie kommt es? Fragen Sie sich mal, ich frage mich. Die Frage ist nicht richtig oder falsch. Untertauchen, Hochtauchen, Kindestaufe. Die Frage ist die Gewichtung. Die Frauenfrage, genau das Gleiche. Kopftuchfrage, genau das Gleiche. Je mehr ich sage, desto mehr mache ich mich verletzlich. Aber ich sage, es gibt nur eine Frage. Da können Sie mich wirklich bei Wort nehmen und hoffentlich wird es auch aufgenommen. Es gibt nur eine Frage, die diese Gewichtung verdient. Und die Frage ist, Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. Und da können Sie an mir vorbei rechts machen, was Sie wollen. Holen Sie mir die Bibel und sagen Sie es mir noch einmal. Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. Das ist die Frage, an der sich eine Gemeinde spalten darf oder nicht. Und wissen Sie, das sage nicht ich Ihnen. Lesen Sie die Bibel. Hören Sie, wie ein Jünger hört. Hören Sie nicht mit diesen Ohren, dass Sie sagen, ja, aber mir ist die Frauenfrage wichtig. Warum? Weil ich eine Frau bin. Mir ist die Frage nach dem sozialen Engagement wichtig. Wichtig ist nicht, ob sie Jesus wichtig ist. Und wissen Sie, diese Frage ist legitim. Jesus sagt zu den Pharisäern, das sind heute vielleicht wir Pietisten, die Pharisäer sind nicht schlecht nur, sie haben eine ganz große Ernsthaftigkeit gehabt, nicht? Ich bewundere sie in vielen, aber er sagt, ihr gebt euren Zehnten von Minze, Dill und Kümmel Kräuter, die ich noch nie gehört habe. Minze, Dill und Kümmel, aber das Wichtigste im Gebot. Und diese Frage kommt jetzt legitim von Jesus. Das Wichtigste im Gesetz lässt ihr beiseite. Was ist es? Gerechtigkeit, Glaube oder Treue und Barmherzigkeit. Und wir als Gemeinde müssen uns fragen, warum hört eine Gemeinde das? Warum hören und lesen wir, dass für Jesus es das wichtigste Anliegen war, Sünder, Prostituierte, Zöllner, verlorene Menschen, Menschen, die nicht mehr weiter wissen, eine Gemeinde von Sündern einzuladen? Warum gibt es so viele Gemeinden, die das hören und sagen, uns ist wichtiger, was für eine Gardinenfarbe? Wir spalten uns, weil der Musikstil mir nicht gefällt. Wir spalten uns, weil mir der Humor von dem Bruder einfach zu blöd ist. Sie können das machen. Sie können es machen. Tun wir ja dauernd. Sie können sich wegen der Trinitätslehre zerstreiten, auseinandergehen. Sie können sich wegen der Frauenfrage, wegen der Homosexualitätfrage, wegen so vielen Fragen. Und die Fragen sind alle richtig. Sie sind wichtig und richtig. Verstehen Sie mich nicht falsch. Aber Jesus Christus ist nicht am Kreuz gestorben für die Gleichstellung von Mann und Frau. Es ist mir wichtig und ich finde es gut, dass es diese Bewegung ein Stück weit gibt. Er ist nicht gestorben, um uns ethisch deutlich zu machen, dass Homosexualität Sünde ist. Es ist Sünde, steht. Aber das ist nicht der Grund. Das Herzensanliegen Jesu, wollen Sie mir hier in dem Punkt widersprechen? Gerne, aber dann mit der Bibel. Ich komme langsam zum Schluss. Das ist immer so mein rhetorisches Mittel, damit Sie noch einmal die Aufmerksamkeit, sie kommt zum Schluss. Ja. Es ist ein sehr schmaler Grat, liebe Brüder und Schwestern, und ich hoffe mir so viel von Ihnen. Ich hoffe, dass diese Gemeinde weiter wächst. Nicht, weil die Zahl wichtig ist. Ich habe Gemeinden in Korea, gibt 30.000, 40.000 Leute, und es ist in einem Abend, in einer Nacht, der Pastor ins Gefängnis, die Gemeinde mit Finanzen, bla bla. Es geht mir nicht um die Zahl, es geht um die Strahlkraft, dass sie als Zeugen in dieser Region für die LGV stehen und wirklich in das 21. Jahrhundert diese Gemeinde, dieses Bild von Gemeinde, Menschen, die verletzt sind, die mit Gemeinde überhaupt nicht mehr anfangen können, nach vorne bringen, dass das ihre Berufung ist. Sie haben das Potenzial. Aber es ist ein sehr, sehr schmaler Grat. Wissen Sie warum? Wenn sie so auffallen, im positiven Sinne, und sie fallen auf, ich wüsste jetzt nicht, wo eine andere LGV-Gemeinde so eine Art von Raum hat, wo man Menschen so einladen kann, es ist wunderschön. Sie fallen auf, weil sie an der Frontlinie stehen, als Zugpferd. Sie fallen nicht nur den Guten auf, sie fallen auch dem Teufel auf. Und sie haben gedacht, Bau ist vielleicht die größte Herausforderung. Die Herausforderungen kommen jetzt. Und sie brauchen keine Angst zu haben. Es kann sein, dass sie der Todfeind Nummer 1 werden von dem Teufel, aber sie brauchen keine Angst haben. Aber sie müssen wachsam sein, weil die Anfechtungen kommen. Und die Anfechtungen kommen eben da, wo sie nicht hören, wie ein Jünger hört. Wo sie mit theologischen Richtigkeiten kommen, aber die Gewichtung falsch setzen. Ich wiederhole es noch einmal, was ich meinen Studierenden sage. Ob eine Frau ein Kopftuch trägt oder nicht, hat seine Richtigkeit und eine Nichtrichtigkeit. Ob Sex vor der Ehe falsch ist oder richtig ist, diese Antworten gibt es. Aber die Gewichtung. Minze, Dill und Kümmel. Aber das Wichtigste, das Herzensanliegen Gottes, dass er die Verlorenen sucht, dass er die Verzweiflung sieht, dass die Not ihm sein, gut-wrenching würde man sagen, in Innere umdreht. All das, was für den Einzelnen gilt, gilt auch für die Gemeinde. Ein schmaler Grat, den sie mit Gottes Leitung gehen können und gehen werden. Aber ich wünsche Ihnen, es ist meine Hoffnung, es ist wirklich meine Hoffnung, dass Sie, liebe Brüder und Schwestern, hören, wie ein Jünger es tut. Und das bedeutet nichts anderes als abhängig von Gott zu hören, das ist jetzt für dich wichtig und das ist auch okay. Aber hör, Bleib abhängig von mir und sehe, was mir wichtig ist, wo mein Herz schlägt. Ich möchte Sie ermutigen, liebe Brüder und Schwestern, gerade weil Sie so viel Segnungen empfangen haben, dass diese Segnungen Sie immer mehr und immer mehr in eine Abhängigkeit führt. Dass Sie den schmalen Grat gehen zwischen Wachstum und nicht aber fallen in eine Überheblichkeit, wir die Gemeinde, die Vorzeigegemeinde, sondern dass Sie eine Gemeinde bleiben, die jeden Tag, alle Morgen weckt Gott Ihr Ohr. Durch die Predigten von Tom, durch verschiedene Gespräche untereinander, durch Hauskreise. Jeden Morgen weckt er uns das Ohr als Gemeinde, dass wir hören lernen, wie ein Jünger hört. Und aus dieser Abhängigkeit heraus, dass sie ihren Platz einnehmen, ihre Berufung leben und so wirklich zur Herrlichkeit, zur Ehre Gottes diese Gemeinde und damit auch mit den LGV hineinführen in die eigentliche Berufung der Gemeinde. Nämlich Jünger sein, abhängig sein, dass die Segnungen sie immer mehr abhängig machen von Gott und von dem Hören auf ihn, so wie ein Jünger es tut. Das ist mein Gebet für Sie und auch für mich, für die Liebenzeller Mission. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.